Ja, wir als Menschen sind alle so gebaut, dass wir gefallen wollen. Oder? Weiß nicht, habt ihr heute Morgen auch in so einen Teil hineingeschaut? Sogar mit 10-facher Vergrößerung. Und was ich dann da sah, hat mich nicht so ganz zufriedengestellt. Und habe gedacht, ja, musst dir doch noch die Haare waschen oder musst doch noch duschen. Kannst du nicht mit fettigen Haaren dahin gehen nach Adliswil. Ja, wir wollen gefallen. Uns selber gefallen. Und auch anderen Menschen gefallen, oder? Ist doch so. Ist das schlecht? Ist das schön? Ja, es hat sehr gute Aspekte. Und ich möchte heute Morgen auf 3 Ebenen des Gefallens eingehen. Das eine ist, sich selber zu gefallen oder jemand anders zu gefallen. Und dann später machen wir noch Fortsetzung mit einem dritten Aspekt. Heute Morgen ging ich an diesem Foto vorbei, das hängt bei uns an der Wand, das ist unser Hochzeitsfoto. Ursula und ich haben 1984 geheiratet und die Braut, die macht alles, um ihrem Bräutigam, um ihrem Mann zu gefallen. Vielleicht können sich einige noch erinnern, was man damals noch alles getan hat, gell? Um dem Partner, der Partnerin zu gefallen. Eigentlich hatte ich das als Foto mitgebracht, aber wer es mal sehen möchte, kann ja nachher nach vorne kommen. Also die Braut will dem Bräutigam gefallen, der Mann will seiner Partnerin, seiner Frau gefallen. Selbst der Angestellte im Geschäft, bei der Arbeit, will seinem Vorgesetzten oder seinem Chef gefallen und vielleicht irgendwie auch noch eine Lohnerhöhung rauskitzeln. Also man betreibt sogar einigen Aufwand damit, um anderen zu gefallen. Und wir hatten letzte Woche oder vor 2 Wochen auch ein Pfarrtreffen von all den Pfarrern in Thalwil. Da kommen wir so zum Kaffee trinken beziehungsweise zum Suppeessen zusammen einmal im Monat. Und im Gespräch mit den Pfarrkollegen aus der Reformierten, der Katholischen und Pfingstgemeinde und wo sie alle herkommen, habe ich gemerkt, das tut denen auch gut, wenn sie von ihrer Gemeinde geschätzt werden. Wenn die Gemeinde ihn oder sie gut findet für das, wofür der Pastor oder der Pfarrer steht, wie er sich engagiert, wie er da so seinen Dienst macht und so. Also da habe ich gemerkt, so zwischen den Zeilen waren da Signale, denen hat das richtig gefallen, dass sie Signale der Wertschätzung auch bekommen haben. Und sie geben alles im Dienst, um auch ein Stück weit der Gemeinde zu gefallen. Ist das okay? Nicht immer. Nicht immer. Es ist gar nicht so ein einfaches Thema, aber grundsätzlich ist es eigentlich positiv. Gell? Man versucht durch sein Auftreten, durch das, wofür man steht, auf andere einen guten Eindruck zu machen. Und man empfängt auch Signale von anderen, wenn jemand hübsch gekleidet ist oder irgendwie super gut gekocht hat oder irgendetwas, dass es einem gefällt, dass es irgendwie kribbelt im Bauch, das gibt irgendwie ein gutes Gefühl. Unsere Enkelkinder, die schicken ab und zu schon mal ein Video per WhatsApp oder was auch immer von irgendwelchen Verrücktheiten, die sie gemacht haben. Einen riesigen Schneemann, den sie gebaut haben. Oder wenn sie über eine Sprungschanze mit dem Velo in Omas Rosen springen und die Oma gar nicht so begeistert ist. Aber sie schicken das dann und sagen, Opa, schau mal. Und wir hatten letzte Woche selber das mal live mitzuerleben, wie sie da mit ihren Velos da so verrückte Sachen machen. Also sie haben alles Mögliche getan, um dem Opa und der Oma zu gefallen. Und dann haben sie extra so eine Mountainbike-Strecke so mit was weiß ich. Und dann haben sie Weitsprung geübt, der 7-jährige Simeon, der hat dann probiert, Opa, ich kann ganz weit springen mit dem Velo. Und er hat das dann probiert, ich war ganz sprachlos, wie so ein Kleiner das machen kann. Also er hat unglaublich sich engagiert, um dem Opa zu gefallen. Und die modernen Medien, die sozialen Medien bieten ja unglaublich gute Möglichkeiten, um selbst seine eigenen Leistungen oder sein Aussehen oder irgendwelche Sachen anderen mitzuteilen. Ich weiß nicht, ob ihr alle auf Facebook oder Twitter oder so präsent seid. Und viele tun unglaublich vieles, um so ein Like zu bekommen. Kennt ihr das? Und man kann manchmal überhaupt nicht fassen, was Leute alles tun, um Aufmerksamkeit zu gewinnen oder um von anderen bei anderen Gefallen zu finden. Ich glaube sogar, das ist also fast ein kranker Aspekt unserer Zeit, eine Gefallsucht, eine regelrechte Gefallsucht. Man tut alles, um den anderen zu gefallen, und die Follower und Freunde und wie die so alle heißen, die machen dann ein Like, und je mehr Likes man hat, umso besser ist das Gefühl, fühle ich mich so richtig gut, jetzt habe ich allen gezeigt, wie cool ich bin, wie schön oder wie gut ich bin. Und das fördert immer mehr Anstrengungen, anderen zu gefallen, eben bis hin zur Gefallsucht. Früher hat man so von Koketterie gesprochen. Das Wort ist ein altes Wort, aber das bedeutet Aufmerksamkeit anderer zu erregen und anderen zu gefallen, Koketterie. Heute ist es auch ein Fremdwort, es ist mehr Narzissmus. Man ist so selbstverliebt, man findet sich so toll und man muss das allen anderen zeigen, wie toll man ist. Man kann mit dieser Haltung sogar heute Präsident werden oder Staatschef. Ohne weiteres möglich, das ist völlig normal, und je verrückter, desto besser, so scheint's. Also anderen gefallen zu wollen, ist sehr in. Es kann aber auch ins Ungesunde kippen. Ich möchte von einer dritten Ebene des Gefallens sprechen, und das ist heute auch schon in dem Bibeltext angeklungen. Religiöse Menschen, das sind ja nicht nur wir, die wir jetzt hier sitzen, sondern religiöse Menschen, die wollen ihrem Gott gefallen. Einverstanden? Eigentlich schon. Ich meine, wir sind jetzt Christen, entschiedene Christen. Es gibt andere Religionen, Muslime. Habt ihr Kontakt zu Muslimen in Adliswil oder Langnau oder so? Vielfach, warum fasten die? Warum machen die religiöse Rituale, Übungen? Warum? Sie wollen damit Gott gefallen. Oder es gibt auch hier einen Tempel, habe ich gesehen, so ein Andasil. Ist das so ein Sikh-Tempel oder Hindu-Tempel? Genau, der ist schweizweit bekannt. Warum gehen die Leute dorthin? Da sind viele, die da hinkommen. Die machen das, die üben ihre Rituale aus, um ihrem Gott, wer auch immer das jetzt ist, zu gefallen. Auch wir als entschiedene Christen, für uns ist es wichtig, Gott zu gefallen. Ja, da ist ein Bild. Hast es hinbekommen, super, danke. Also kaum zu glauben, aber das bin ich, das war ich. Und Ursula, meine Frau, ja. Heieiei. Ne, wirklich? Gerade die Bibelschule fertig, im Dezember, 16. Dezember 1983 haben wir geheiratet, mitten im Winter, bei strahlendem Sonnenschein. Ja, der Frau gefallen, damals war mir das auch sehr wichtig, meiner Frau zu gefallen. Wenn man dann länger verheiratet ist, wird man etwas nachsichtig, da will man nicht mehr so gefallen, man hat sie ja. Ne? Ja, aber eben die dritte Ebene des Gefallens, Gott zu gefallen. Viele engagieren sich auch in der Gemeinde, in der Kirche, auch hier bei euch in Adliswil, in der Kreschona. Man betet, man geht zum Gottesdienst, man engagiert sich ehrenamtlich. Andere machen Wallfahrten oder geben viel Geld aus und sie wollen damit Gott gefallen. Und die Jahreslosung, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so präsent ist, aber dort heißt es ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also was heißt es zu glauben? Was heißt es, Gott zu gefallen? Und da gibt es eine Verbindung. Wer Gott gefallen will, der soll glauben. Das werden wir gleich noch in dem Text lesen. Was heißt es denn zu glauben? Da hilft uns dieses berühmte Kapitel aus Hebräer 11, hilft uns weiter über die Glaubenshelden, Männer und Frauen, die im Namen Gottes Großes geleistet haben. Gerade im ersten Vers, können wir das mal einblenden, Glaube und seine Auswirkung. Also da haben wir eine Definition von Glaube. Wir haben es gerade schon gehört. Was ist denn der Glaube? Der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Wer kennt es aus dem Luther? Ja, da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es kommt einem bekannter vor, ne? Aber ich denke auch, neuere Übersetzungen oder Übertragungen können helfen, auch das, was da steht, noch auf eine andere Art zu erfassen. Also Glauben ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit der unsichtbaren Realität. Und dann haben wir noch andere Verse, die hier stehen, weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Also mit ihrem Glauben haben sie Gott gefallen, mit anderen Worten. Vers 2, muss mich erst orientieren, Vers 2, stellt Gott ihnen ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, Vers 3, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Und durch ihn, also den Glauben, erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Dann kommt das Beispiel von Abel und dem Opfer. Das Opfer von Abel hat Gott gefallen und das von Kain nicht. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm? Er wurde entrückt, das heißt in einer anderen Übersetzung, er wandelte mit Gott, er lebte mit Gott und er wurde entrückt. Man fand ihn nirgendwo mehr. Und der Grund dafür war Henochs Glaube. Denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und dann wird es auf den Punkt gebracht in Vers 6, worauf ich auch hinaus will heute Morgen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also von Henoch wird gesagt, er hat ein Leben geführt, das Gott gefällt. Und was wird damit gesagt? Was hat Gott gefallen? Der Glaube. Glaube ist das Vertrauen. Das Vertrauen auf Gott. Also es heißt hier, es sind drei Dinge, die dort genannt werden in Vers 6. Wer Gott gefallen will, wer möchte Gott gefallen? Okay. Dann könnte jetzt jeder die Antwort geben und sagen, wie machst du das? Wie sieht das praktisch aus? Was hat das für Konsequenzen für, ich sage das mal so, für dein Verhalten, für deine Wortwahl, für deine Freundeswahl oder was auch immer? Es werden hier drei Aspekte genannt, die wichtig sind, wenn wir Gott gefallen wollen, was das beinhaltet und woran wir glauben. Also es heißt hier, Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss erstmal glauben, dass es ihn gibt. Oder? In der Luther-Übersetzung heißt es, Gott ist, er existiert. Also, wenn ich Gott gefallen will, dann ist es wichtig, dass ich glaube, dass er existiert, dass es ihn gibt. Gut, dann ist natürlich noch wichtig zu wissen, wie heißt er, und wir sprechen von Jesus Christus, nicht so von irgendeiner, was weiß ich, Gottheit, die sich jeder zurechtlegt, sondern unser Gott hat Namen, Jesus Christus, Vater, Sohn und Heiliger Geist, da reden wir davon. Also wenn ich Gott gefallen will, ist es wichtig zu glauben, dass er existiert und dass er lebt. Nur jetzt sagt ihr wahrscheinlich, ja, wie kommst du jetzt nach Adliswil und sagst uns, wir sollen glauben, dass, darum sind wir ja hier, dass Gott existiert. Ja, aber es ist wichtig, auch im fortgeschrittenen Alter, immer wieder mit der Realität zu rechnen. Ich bin nicht allein, da sind nicht nur Menschen, sondern da ist Gott. Gott ist da. Wir haben es gerade gesungen, er ist an meiner Seite. Du stehst an meiner Seite. Weil du zu meiner Rechten helfend stehst, oder wie heißt es, vertraue ich still. Da ist einer. Das hat mir enorm Mut gemacht, zu wissen, ich stehe jetzt hier vorne und in der unsichtbaren Welt steht jetzt einer an meiner rechten Seite. Der legt seine Hand auf mich. Da ist Gott. Mit dieser Realität zu rechnen, gibt Mut. Gibt Kraft. Ich heiße zwar Hartmut, also da kommt das Wort Mut vor, aber manchmal habe ich eine unglaubliche Mutlosigkeit. Und da ist es für mich ein großer Zuspruch zu wissen und zu glauben, da ist jemand an meiner Rechten, der mir Mut zuspricht. Da ist Gott, da ist Jesus, er existiert, er lebt. Dann heißt es weiter, also wer zu Gott kommen will, der soll glauben, dass es ihn gibt. Und das gefällt mir, ich komme jetzt wieder mit dem Thema auch in der Diskussion, in der Begegnung mit Muslimen. Bei denen musst du nicht 3 Stunden diskutieren, gibt es einen Gott oder gibt es ihn nicht. Das ist für den völlig klar. Wir haben zwar andere Vorstellungen und andere Namen und so, aber und das macht es einfach, mit den Muslimen über den Glauben an Gott zu sprechen, weil es einfach die Überzeugung ist. Versuch mal mit einem reichen Schweizer, der alles hat, über Gott zu sprechen. Oder selbst mit einem Mittelstandsbürger oder mit dem Randständigen zu sprechen. Vielfach wird die Diskussion gerade abgeblockt, weil es gibt ja gar keinen Gott. Wie willst du dann diskutieren? Wie willst du ihnen eine Antwort geben auf eine Frage, die sie gar nicht haben? Das ist dann etwas schwierig. Und dass es Gott gibt, der existiert. Und der nächste Aspekt hier wird gesagt, der muss glauben, dass es ihn gibt. Und das Zweite, dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also Gott zu suchen. Es gefällt Gott, wenn wir ihn suchen, wenn wir nach ihm fragen, nach seinem Willen fragen und auch wenn wir nach seinem Willen entsprechend handeln. Und darum geht es darum, Gott besser kennenzulernen, ihn besser zu erkennen, wie er ist und ihn intensiver zu lieben. Und das ist vielleicht auch etwas schwierig zu verstehen. Ja, jetzt sagst du, ich soll Gott suchen, aber ich habe ihn doch gefunden. Habt ihr Gott gefunden? Ja, wieso soll ich ihn jetzt suchen? Manche haben etwas Mühe mit dem Gedanken. Ich versuche das so zu erklären. Als Christen sind wir durch Jesus, durch das stellvertretende Opfer und durch die Auferstehung sind wir zu Kindern Gottes geworden, zu Königskinder. Oder? Wir sind Königskinder. Einverstanden? Wo wohnen Königskinder normalerweise? In einem Palast, in einem Schloss. Also so wohne ich jetzt in einem königlichen Palast. Okay. Wie viele Zimmer hat so ein Palast? Ich weiß es nicht, aber mehr als ich, meine 4, 5, 6 Zimmer zu Hause. Es gibt einen Palast mit 1000 Zimmern oder 500 oder was weiß ich. Also ich bin zu Hause, wenn ich als Königskind in dem Palast wohne, aber ich bewohne dann nicht nur das Untergeschoss, Kellergeschoss oder das Erdgeschoss, sondern ich gehe von einem Zimmer zum anderen und versuche das Zimmer wie zu erobern oder dass es Teil wird von mir, dass ich das versteht ihr, könnt ihr das so nachvollziehen? Und so gehe ich von einem Zimmer zum anderen und lerne so die ganze Fülle dieses Palastes kennen. Und ich kann hinterher sagen, ich war in allen Zimmern, in allen Zimmern bin ich zu Hause und stell dir vor, was ich da alles habe. Und also so sehe ich das. Als Christ sind wir bei Gott zu Hause. Wir wohnen in dem Palast Gottes. Wir sind am Ziel. Wir haben Gott gefunden. Aber ihn besser kennenzulernen bedeutet eben von Zimmer zu Zimmer zu gehen. Und ich kann mich gut erinnern, als wir da die Bibelschule Kirchberg gegründet haben, haben wir eine Villa Schöneck von der Stadt Stuttgart abgekauft. Das war auch so ein Akt. Das war ein Schullandheim. Und dort hat uns Gott so geführt, dass wir das kaufen sollten, eine Bibelschule dort installieren. Und da ist die Villa Schöneck, so eine herrschaftliche Villa, 1898 gebaut. Und Ursula und ich, wir kamen dort durch die Allee, so eine Kastanienallee, vielleicht so 150, 200 Meter, sind wir auf das Schloss, auf unser Schloss zugefahren. Ich denke, wow, da wohnen wir jetzt. Wir kamen gerade aus den Flitterwochen zurück und haben mit dieser Bibelschule angefangen. Und dann sind wir hatten einen Schlüssel, haben das aufgemacht. Dann bin ich in das Zimmer gegangen. Und ich sage, Ursula, stell dir vor. Und dann habe ich ihr das gezeigt, von Zimmer zu Zimmer. Und ganz oben im dritten Stockwerk war das Turmzimmer. Mit einem Ausblick über das ganze Jagsttal und so. Also es war ein tolles Erlebnis. Das hat uns richtig Spaß gemacht. Das hat mir so richtig gefallen. Und so sehe ich auch das Leben als Christ, dass wir neue Zimmer, neue Bereiche in unserem Leben auch entdecken, wo Gott sich uns vorstellt. Also Gott suchen. Und nicht in eine Sattheit verfallen als Christ, wo ich denke und sage, ich habe alles, was soll ich denn noch? Und gegen diese fromme Sattheit wendet sich das Wort Gottes und sagt, suchet Gott, hört nicht auf, Gott zu suchen und ihn besser kennenzulernen, um ihn besser zu lieben. Der Paulus hat das auch so zum Ausdruck gebracht. Ich denke nicht von mir selbst, dass ich es schon ergriffen hätte oder schon meine, am Ziel zu sein. Im Gegenteil, ich vergesse, was hinter mir ist und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist, um ihn, Christus, besser kennenzulernen und die Kraft seiner Auferstehung. Ich glaube, dass manche Kraft und Saftlosigkeit auch im Leben von uns Christen und auch von Gemeinden damit zusammenhängt, dass wir aufgehört haben, Gott zu suchen, nach ihm zu streben, nach ihm zu trachten, mit all unseren Sinnen, mit unserem ganzen Sein. Also, wer Gott gefallen möchte, der soll glauben, dass es ihn gibt. Und er soll auch davon überzeugt sein und er kann davon überzeugt sein, dass es sich lohnt, Gott auch weiterhin zu suchen und den geistlichen Hunger von ihm immer wieder neu stillen zu lassen. Und der dritte und letzte Aspekt, vielleicht denkt ihr, ja, in dem Text heißt es, Gott ist ein Belohner für die, die ihn suchen. Bist du davon überzeugt, dass Gott dich belohnt? Letzte Woche war in der Zeitung ein Bericht, da waren zwei Frauen in der Brocki in Zürich im Kreis 3. Und die haben irgendwie so Sitzkissen gekauft, so gebrauchte Sitzkissen für Gartenstühle. Dann packten sie die zu Hause aus, habt ihr das auch gelesen? Und da war ein Kuvert zwischen den Kissen. Und in dem Kuvert waren 20.000 Franken. Da hatte das Großmütterchen, die in der Zwischenzeit verstorben war, ihren Nachfahren nicht gesagt, hör mal, passt auf, wenn ihr euch da drauf setzt. Es sind im Fall wertvolle Kissen. Die konnte nichts mehr sagen, die war nichts mehr da. Und die zwei Frauen, ich habe mir vorgestellt, wie sie miteinander diskutieren, was machen wir jetzt mit den 20.000? Komm, wir teilen es, machen 50-50, weiß ja niemand, du die Hälfte, ich die Hälfte. Ah nee, komm, wir geben es doch lieber zurück. Und dann sind sie zu Brocki zurückgegangen und haben gesagt, ja, schauen Sie mal, was da in den Kissen war. Die haben dann herausgefunden, wer die Kissen ihnen gebracht hat. Ja, und die wurden zu Belohnern. Sie wurden belohnt. Sie haben 3.000 Franken bekommen. Ist das viel? Relativ viel. Aber gemessen an dem Wert sind sie eigentlich ein bisschen abgespeist worden, ein bisschen billig entlöhnt worden. Und manche haben so die Idee, dass Gott uns so irgendwie so wie billig entlöhnt und so den, wie sagt man, Minimumlohn oder wie heißt es? Mindestlohn, genau, danke. Gott zahlt so den Mindestlohn, oder? Der ist ja abgemacht. Dass unser Gottesbild manchmal eine Schieflage hat und wir Gott als Minimalisten oder als Geizhals oder wie auch immer bezeichnen. Wir würden das natürlich nie so sagen, aber manchmal verhalten wir uns so. Aber wer Gott gefallen möchte, der soll erstmal überzeugt sein, dass es ihn gibt, dass es sich lohnt, ihn zu suchen und dran zu bleiben beim Suchen und dass das mein tiefstes Innere auch, wie soll ich sagen, befeuert, dass es sich lohnt, mit Gott, mit Jesus Christus unterwegs zu sein. Er ist mein Belohner. Und wer nicht glaubt, dass Gott unser Belohner ist, warum sollte ich dann so leben, dass es Gott gefällt? Könnte man jetzt schon sagen, ja, du folgst Jesus nach, weil du nur die Belohnung willst. Ja, also natürlich, Gott hat uns das ewige Leben versprochen, verheißen, wir haben es schon. Aber es heißt hier in Matthäus 6, Vers 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen und dann wird euch alles Übrige zuteil werden. Und macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass er jeden Tag seine eigene Last mit sich bringt. Also Gott sorgt für uns. Er ist unser Belohner. Und das war damals für mich im Alter von, ich weiß gar nicht, 21 Jahren, als ich diese Entscheidung treffen musste oder wollte, ich gebe meine berufliche Karriere, ich hänge sie nicht an den Nagel, sondern ich gehe zur Bibelschule, mache ein Theologiestudium. Ich will das wörtlich nehmen, von ganzem Herzen mein ganzes Leben für Gott einsetzen und ihm nachfolgen und ich will Missionar werden, so auf den Punkt gebracht. Dann habe ich das auch gelesen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann habe ich gedacht, ja okay, was mache ich mit meinen Ersparnissen? Und dann, so verrückt wie ich war, habe ich gesagt, ja, das Schulgeld beträgt 300 Franken im ersten Monat. Also 300 Franken behalte ich und den Rest gebe ich in die Mission, in Anführungszeichen. OM sammelte damals Geld für Treibstoff, für die Logos. Und da habe ich gedacht, ja, gibst du dein Geld weg? Weil Jesus hat ja gesagt, vertrau und trachte zuerst nach dem Reich Gottes und so. Ich sorge für dich. Und dann habe ich das so wörtlich genommen. Wenn ich das jetzt, also wenn mir das jetzt heute passieren würde, mit dem, was ich jetzt alles weiß und gelernt habe oder erlebt habe, heute würde ich das wahrscheinlich so nicht mehr machen. Gut, jetzt muss ich aber ehrlicherweise sagen, die Beträge haben sich etwas verändert. Weil wenn ich damals, ich sag mal, 1.000 Franken weggegeben habe, dann war das für mich viel. Ja, es war alles. Aber wenn ich jetzt heute alles weggeben würde, was ich habe, das wäre ein anderer Betrag. Das wären vielleicht 2.000. Es ist ein bisschen mehr. Also nein, aber das Prinzip ist geblieben. Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Also, wenn wir Gott gefallen müssen oder wollen, müssen wir dann unseren Besitz abgeben? Wenn Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze, wo die Diebe kommen und der Rost frisst und die Motten und so. Das Herz nicht drängt. Also dann kommt jetzt die Idee. Also Jesus sagt zwar, du sollst keine Schätze sammeln, aber ich kann schon Schätze sammeln unter der Bedingung, dass ich mein Herz nicht dran hänge. Ja, okay, so geht die Diskussion weiter und am Schluss macht jeder, wie es ihm gerade kommt. Also was ist wichtig, um Gott zu gefallen? Es kann sein, dass Gott sagt, gib deinen Besitz den Armen. Jesus hat das dem Jüngling gesagt, weil er genau gewusst hat, wir kennen ihn landläufig unter dem Begriff reicher Jüngling, hat gesagt, gib alles, was du hast, den Armen. Und er war nicht bereit, weil er eben viel Kohle hatte. Auf der Seite, geerbt oder wie auch immer. Aber damals als junger Mensch ist mir die Entscheidung einerseits schwer gefallen, weil ich habe die berufliche Karriere aufzugeben, weil ich habe ein Angebot bekommen von der Firma, ich könnte Zweigstellenleiter werden in Hannover. Und die Gehaltsvorstellungen waren dann so und so. Und dann habe ich mir schon überlegt, damals, ja, ich gehe dann in einen Tennisclub und ich würde auch gerne einen Porsche fahren. Habe ich mir schon überlegt. Irgendwie hat man so verrückte Ideen, oder wenn du dann ganz viel Geld hast, dann machst du dann, was du immer schon mal wolltest. Und dann aber die Entscheidung haben, und was willst du mit deinem Leben machen? Und dann habe ich gesagt, ja, Herr, ja, okay, wenn du sagst, ich soll, dann lasse ich den Porsche und dann lasse ich die Stelle. Und dann eine Woche später sollte ich wieder zum Personalchef kommen. Und Herr Burkhoff, wie ist es, können wir mit Ihnen rechnen? Also dann und dann geht's los. Ja, nein, Sie können nicht mit mir rechnen. Dann habe ich gekündigt. Das war natürlich auch verrückt. Ja, was ist denn jetzt, Herr Burkhoff, was ist denn los? Ja, meine Lebensplanung ist anders und ich kündige und ich werde Missionar, so ungefähr. Der hat natürlich gedacht, jetzt ist es vorbei. Aber als junger Mensch war ich wirklich vor der Entscheidung, ja, ich will Gott gefallen und will meine Lebensplanung, auch meine berufliche und Finanzplanung auch in den Dienst von Jesus stellen und ich will mein Leben so führen, dass es Gott gefällt. Und dass er an mir Freude hat. Und als ich dann nach Hause kam und meinen Eltern erzählt oder sie fragten, und wie war's? Und ich hatte mit ihnen vorher nicht darüber gesprochen. Dann haben die hinterher gedacht, hör mal Hartmut, jetzt ist aber ganz fertig, oder? Kündigst du einfach? Ja, bist du denn nicht ganz mehr Herr deiner Sinne? Und ja, du, sorry, also ich meine, ich will Jesus ganz nachfolgen und das heißt jetzt für mich das und das und das. Also, ja, also heute würde ich es wahrscheinlich etwas anders formulieren und natürlich etwas vorsichtiger vorgehen und so, nicht einfach so ratzfatz, aber so war ich halt damals. Darum habe ich auch ganz gut zu New Life gepasst, wo auch andere Radikale ein- und ausgingen. Aber durch viele Ereignisse des Lebens habe ich dann auch manche Hörner abstoßen müssen. Und ja, es ist für mich aber immer noch wichtig und richtig, zu der Entscheidung zu stehen, Gott zu gefallen. Es ist sogar auch unsere Berufung, Gott zu gefallen. Nicht jeder muss dann so in Anführungszeichen Missionar werden oder so, aber Gott hat seine Berufung für jeden. Jesus hat übrigens Gott auch gefallen, dem Vater. Als er getauft wurde, da im Jordan, hieß es die Stimme aus dem Himmel, die sagte, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Für Jesus war es auch wichtig, zu gefallen. Aber er wollte nicht den Menschen gefallen, sondern seinem Vater im Himmel. Und darum war das manchmal nicht so ganz einfach. Und wenn wir als Christen wirklich von ganzem Herzen Jesus nachfolgen wollen, dann werden wir auch so leben, dass es manche nicht gefällt. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir Feinde haben. oder solche, die uns nicht ganz für voll nehmen. Und Paulus sagt auch, es geht mir nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unser Innerstes kennt und prüft. Und Paulus hat auch viel zu reden gehabt vor Gemeinden und vor Gruppen von Menschen. Und er sagt oder schreibt 1. Thessalonicher 2, so reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Also zum Schluss jetzt die Ausführungen. Natürlich wäre es schön, wenn jetzt jeder von euch am Schluss vom Gottesdienst sagt, Hartmut, I like it. Es war nett. Irgendwie unterhaltsam und irgendwie auch, ja, hat sogar noch ein bisschen Inhalt gehabt. Was ich jetzt damit anfangen soll, ja, das wird auch noch klarer. Aber I like it. Ja, wird mir auch gefallen, aber darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Sondern, dass wir von Gott her hören, Herr, was gefällt dir? Wie soll ich mein Leben gestalten? Und aus diesem Gottgefallen heraus sage ich Nein. Ich sage Nein zu verschiedenen Verhaltensweisen. Ich soll nicht klauen. Okay. Ich sage Nein zum Konkubinat. Ich lebe jetzt nicht mit meiner Partnerin einfach so zusammen, sage ich jetzt, weil auch wenn das heute in ist, wenn das heute alle machen oder mehr oder weniger, aber Herr, auch wenn es jetzt steuerliche Nachteile hat, wenn wir jetzt heiraten, das geht übrigens bis ins Pensionsalter, dass ältere Leute, die schon pensioniert sind, sich neu verlieben, weil der Partner gestorben ist oder wie, und dann eine Freundschaft beginnen. Und heute, früher hat man immer die jungen Leute ermahnt, ja, ihr sollt nicht zusammenleben. Aber heute muss man auch grauen Eminenzen schon mal sagen. Weißt du, Steuern hin oder her, manchmal kostet es etwas, wenn wir Gott gehorsam sind und seinem Wort Vertrauen schenken. Lange Rede, kurzer Sinn. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wenn du zu Gott kommen willst, dann glaub einfach, dass er ist. Glaub einfach, dass es sich lohnt, ihn zu suchen und weiter zu suchen. Und rechne damit, dass er dein Belohner sein wird. Ganz am Schluss auseinanderklamüsert bei Gott, wenn wir in der Ewigkeit sein werden. Dann wird jeder von Gott das Lob und die Anerkennung bekommen, die er verdient. Lohnt sich das, sich dafür einzusetzen? Ich glaube, das lohnt sich. Und Gott, Jesus sagt in dem Gleichnis, recht so, du guter und treuer Knecht. Stell dir vor, du ziehst in den Himmel ein, und du bist mit wenigem treu umgegangen, sagt Gott zu dir. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn. Wir machen Party in alle Ewigkeit. Ja, das Hochzeitsmahl des Lammes. Es lohnt sich, Gott zu suchen, und er ist der Belohner. Das glaube ich von ganzem Herzen. Da möchte ich euch ermutigen, auch dran zu bleiben und das nicht irgendwie zu verwässern, sondern wirklich zu sagen, ja Gott, ich will von ganzem Herzen dir nachfolgen. Und so danke ich dir, Herr, dafür, dass du auch weißt, wer wir sind. Du kennst uns, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Herr, ja, wir wollen glauben. Ja, wir glauben. Und hilf du unserem Unglauben, weil wir oft zu kurz kommen und oft irgendwie auf Abwägen sind. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns neu zurückrufst zu dir in diese brennende Liebe und auch in diese brennende Begeisterung, weil du ein Gott bist, der gerne vergibt und der uns ja gerne ans Ziel bringt. Und so danke ich dir, dass du versprochen hast, uns zu belohnen. Und ja, wie das auch immer genau aussehen wird. Und ich danke dir auch, Herr, dass du uns hilfst, zu glauben, dass es dich gibt. Auch wenn unsere Erfahrung uns manchmal etwas anderes lehren will, dass wir denken, ja, wo ist Gott? Gibt es ihn überhaupt? Herr, so stärke den Glauben und das Vertrauen, dass es dich gibt, dass es sich lohnt, dich zu suchen und auch darauf zu vertrauen, dass du für uns sorgst. So vertrauen wir dir, dem lebendigen Gott. Amen.